Wie beschreiben eigentlich Patienten das erste Mal, wenn sie wieder etwas spüren, ihre Hand spüren?
Also ich kann das vielleicht umlegen auf nicht prothetische Patienten, also Patienten, die Körperteile verloren haben, die wir resensibilisieren und dann langsam kehrt die Sensibilität in dieses Teil zurück, dann ist das für alle immer ein extrem positives Phänomen. Also die Tatsache, dass man einen Verlust der körperlichen Integrität wiederhergestellt hat, mit was für einer Art auch immer, ob das jetzt biologisch oder mit einer mechatronischen Hilfestellung ist, ist für alle diese Patienten ein sehr befriedigender Moment.
Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.
Mein Traum war es immer, Nerven zu rekonstruieren. Diese Vision von Oskar Aßmann als jungen Mediziner ist Realität geworden. Aßmann verbindet Medizin, Ingenieurskunst und Neurowissenschaften. Er gibt Menschen, die Gliedmaßen verloren haben, ein Stück Körpergefühl zurück. Seit 2011 ungefähr ist er auch der Weltöffentlichkeit im Begriff, als jener Mediziner, der funktionslos gewordene Gliedmaßen ersetzt durch bionische Prothesen. Seitdem geistert auch das Schlagwort vom Cyborg from Austria durch die internationalen Medien. Vor mir sitzt allerdings ein Mensch aus Fleisch und Blut, der Leiter des klinischen Labors für bionische Extremitätenrekonstruktion, zählt weltweit zu den führenden Köpfen auf diesem Gebiet. Und heute Nachmittag ist er in unserem Podcast in Zusammenarbeit mit der MedUni Wien zu hören. Hallo.
Hallo.
Herr Professor, Sie arbeiten dort, wo Biologie und Technik miteinander verschmelzen. Was bedeutet Bionik für Sie persönlich? Denken Sie da eher an die medizinische Praxis oder verbinden Sie damit auch eine philosophische Vision?
Begonnen hat die Geschichte vor vielen Jahren mit einem Patienten, der beide Arme verloren hat. Wie Sie schon gesagt haben, mein großer Traum war, Nerven zu rekonstruieren. Nie im Leben dachte ich, dass das auch eine bionische Rekonstruktion mit ins Spektrum kommt. Und als ich diesen Patienten sah, der beide Arme verloren hatte, und ich habe mir gedacht, irgendwie müssen wir für den auch Lösungen finden, wieder zwei Arme zu erwirtschaften, mit denen er wieder was anfangen kann. Und dass Nerven natürlich wichtig sind als Schnittstelle zwischen was auch immer, also selbst wenn man jetzt einen Arm aus Fleisch und Blut wieder da dran bringt, dann müssen wir trotzdem wieder die Nerven dort hineinbringen. Und das ist dann sozusagen die Idee geboren, dass wir eben statt eines Armes aus Fleisch und Blut, weil den gibt's ja dann in dem Fall nicht, dass wir dann eben ein Stück Technik, ein technologisches Artefakt an den Patienten bringen und diese Nerven von dem Menschen dann in die Maschine hineinbringen können.
Wie hat sich überhaupt das Verständnis von Prothesen verändert? Die Geschichte ist ja schon sehr alt, geht sehr weit zurück, vom Ersatzteil hin zur unterstützenden Gliedmaße und ja, bis zur Idee, bei manchen den eigenen Körper zu verbessern.
Also die Prothesen, die Sie ansprechen, das gibt es ja schon seit ägyptischen Zeiten, dass man ein Holzbein sich unten wo anbringt und dadurch sozusagen eine Körpergliedmaße ersetzt. Das ist für die untere Extremität bedeutend einfacher als die obere Extremität. Die untere Extremität muss vor allem nur mich von A nach B bringen, aber sie braucht eigentlich keinen kognitiven Input. Die meisten Menschen können gehen, ohne dass sie wirklich ans Gehen denken. Aber wenn die Hand ins Spiel kommt, ob das jetzt ein Instrument ist, eine Tätigkeit, eine Schreibmaschine, was auch immer, dann braucht das kognitive Aufmerksamkeit. Und damit ist auch das Problem schon ganz klar. Es ist nicht nur ein Stützbein, etwas, was mich von A nach B bringt, sondern es ist der Ausdruck oder die Ausdrucksfähigkeit meiner innersten Persönlichkeit, was in den meisten Fällen ja dann auch was mit den Händen zu tun hat. Und das ist auch die größte Schwierigkeit dann auch, dass wir Prothesen in der heutigen Zeit ja nicht nur ein Stückerl Holz oder sonst irgendwas ist, was mich da irgendwie vertritt, sondern es soll tatsächlich ein Ausdruck oder ermöglichen, dass ich mit meiner Hand etwas tatsächlich anstellen kann. Und somit haben sich die Prothesen in den letzten Jahren insofern verändert, als dass sie tatsächlich eine Schnittstelle sein können zwischen meinem Nervensystem und dem, was eben ein technologisches Artefakt anbieten kann.
Sie haben einmal gesagt, eine Hand ist bei weitem nicht nur ein ausführendes Organ, ein Greiforgan oder was auch immer, sie ist ein Wahrnehmungsorgan.
Ja, es ist mehr als das, aber es ist auch das. Das war für mich auch ein Aha-Erlebnis in den letzten Jahren, dass tatsächlich am Anfang, wenn man an eine Prothese denkt, denkt man zuallererst an Bewegen. Ich möchte etwas damit bewegen können. Aber irgendwann realisiert man, dass eigentlich das Wesentliche an der Hand oder fast noch das Wesentlichere an der Hand ist die Sensorik. Weil ohne die Sensorik geht gar nichts. Also als Chirurg weiß man das ganz bestimmt, und die meisten Assistenten, die mit einem am OTP stehen, die sagen, Herr Professor, kann ich auch schauen? Und was sie eigentlich meinen, ist, dass sie mit den Fingern in die Wunde greifen und das auch angreifen können, weil durchs Greifen begreifen sie das auch. Und somit ist ein wesentlicher Aspekt der Handfunktion, wie gesagt, für mich noch fast der Wesentlichere, ist in der Sensibilität beheimatet. Ja, und das ist auch ein großes Problem in der Prothetik, diese Art von Sensibilität können wir bis heute nicht befriedigend wiederherstellen.
Sie haben einmal gesagt in einem anderen Interview, dass wir die Sprache der Nerven eigentlich nicht verstehen und dass wir die Biosignale, die vom Gehirn ausgehen, nicht direkt entschlüsseln können. Wie gelingt es Ihnen aber dennoch, dass Nervensignale so entschlüsselt werden, verstanden werden, dass eine Maschine damit etwas anfangen kann?
Also jetzt muss man sich das so vorstellen, ein Nerv, jeder beliebige Nerv, beinhaltet eine Vielzahl von kleinen Nervenfasern, die haben einen Durchmesser von wenigen Mikrometern. Also wenn man zum Beispiel sagt, der wichtigste Nerv der Hand ist der Nervus medianus, der hat ungefähr 80.000 Nervenfasern. Das ist wie ein hochkomplexes Glasfaserkabel, das Information in beide Richtungen, also bidirektional, sowohl vom Hirn hinunter, das sind dann die Muskelnerven, wenn man so will, und dann Nervenfasern, die verkehrt herum Information zum Hirn hinaufbringen. Und die Art und Weise, wie wir das übersetzen, ist, indem wir diesen Nerven ein Ambiente anbieten, wo er seine Funktion entfalten kann. Und das ist dann zum Beispiel für die motorischen Nerven ein Muskel. Und für die sensorischen oder sensiblen Nerven ist das zum Beispiel ein Stückchen Haut. Und was das dann heißt, ist zum Beispiel, wenn ich einen Muskel nehme, ist das dann für uns eine Art Bioscreen. Das ist ein biologischer Bildschirm, wenn man so will. Und der Nerv geht dort in diesen Muskel hinein. Und dann in diesem Muskel werden dann die Muskelfasern zu Übersetzern neuronaler Information. Weil das ist das, was sie gut können. Das machen sie. Die machen nichts anderes als Information, die vom Hirn kommt, übersetzen in eine Bewegung. Und die können wir dann mit relativ einfachen Methoden sicht- oder hörbar machen.
Also Bewegung allein reicht noch nicht aus, damit wir etwas wirklich als Teil unseres Körpers empfinden, damit eine Hand als voll funktionstüchtig erachtet wird. Da braucht es eben etwas anderes, eben das Empfinden, das Spüren über die Mechanorezeptoren in den Fingerkuppen oder in der...
Ja, aber es ist, also wir haben letzte Woche, haben wir einem Patienten die Hand wieder angenäht und ich habe heute in der Früh bei ihm Visite gemacht und ich habe ihm gesagt, er soll seinen Daumen und seinen Zeigefinger abbiegen und er kann das jetzt schon und sobald der Patient sieht, er denkt an eine Bewegung und die Hand macht das dann auch, ist für ihn das Embodiment, also dass das tatsächlich zu ihm gehört, schon passiert. Und das geht blitzartig. Wenn Sie zum Beispiel den Theo Kelz fragen, das ist der älteste Doppelhand-transplantierte Patient weltweit, der hat ja zwei Hände von einem Toten transplantiert bekommen, dann hat er schon vom ersten Moment weg gesagt, sobald er im Krankenbett noch war und diese beiden fremden Hände, die ja bis dato nicht von ihm waren, angeschaut hat und er gesagt, ich habe gedacht an die Bewegung meiner Finger und die haben genau das gemacht, was ich dachte, ist das Phänomen Embodiment schon passiert. Also das gehört dann schon, da weiß man, das gehört schon zu mir, unabhängig davon, ob er das spürt oder nicht. Und ja, dieses Gefühl des Embodiments, dass dieses Teil auf Gedeih und Verderb mit meinem Leib verbunden ist, dazu gehört dann unabdinglich auch die Sensorik dazu. Also sprich, wenn was weh tut, also wenn man wohin greift und das tut weh, schmerzt, ist das ein wesentlicher Teil des Embodiments. Da weiß man, das gehört zu mir.
Kurze Nachfrage zu Theo Kelz. Sind das noch die Originaltransplantate?
Phänomen am Ende auch als Mensch. Aber ja, er hat 2001 war diese Operation, das ist jetzt, haben wir 2025, also hat er schon 24 Jahre, ist der älteste Patient weltweit, der seine Hand ja noch hat. Und ja, es ist richtig, weltweit sind ungefähr 150 Patienten transplantiert und mehr als 30% sind inzwischen schon wieder reamputiert. Also die Halbwertszeit ist etwa so, wie Sie sagen, bei 13 Jahren. Und Theo Kelz ist eine absolute, ist ein Ausreißer.
Und dann wäre man aber wieder bei so einer Abstoßungsreaktion, wäre man dann wieder bei einer Prothese. Ne?
Ja, ganz sicher sogar. Ganz kritisch, ich habe den Laurent Lantieri, das ist der, der weltweit die erste Handtransplantation gemacht hat in Lyon damals. Und der hat auch die Gesichtstransplantation gemacht und den habe ich gefragt vor 2 Wochen, wie das ethisch vertretbar ist, weil die Reamputation, das ist ja noch irgendwie, ja, damit kann man nur leben, weil dann kann ich eine Prothese anbieten. Aber was mache ich mit einem Patienten, der eine Gesichtstransplantation hatte und dann nach ein paar Jahren das Gesicht amputiert wieder haben muss? Was macht er? Also die lässt man ja dann sterben. Die sind, weil das geht nicht ein zweites Mal und das ist dann echt ein schwieriges Dilemma. Und das muss man sich auch für die Hand gut überlegen, ob man das haben will und ob die Nachteile der Immunsuppression, ob man die nicht als langfristige Schäden über sich ergehen lassen will.
Sie konnten nämlich zeigen, dass Nerven über Reinnervation wieder funktionale Verbindungen zu Haut und Muskeln aufbauen können.
Mhm.
Bedeutet das im Endeffekt, dass Patienten eine Prothese tatsächlich fühlen können in einer Art und Weise?
Nein. Also das ist die ehrliche Antwort, die Haptik, also zum Beispiel, wenn Sie auf diese Tischplatte greifen und Sie sagen, das ist jetzt rau. Es ist nicht ganz glatt, es ist leicht rau. Das kriegen Sie mit Ihren Fingern ganz schnell mit. Das sehen Sie nicht einmal. Das könnte auch ganz glatt sein, aber mit Ihren Fingern wissen Sie, das ist nicht ganz glatt. Diese Art von Sensibilität können Sie mit einer Prothese nicht hinbekommen. Was man schafft, ist zum Beispiel, dass der Patient, wenn er die Finger bewegt, er hört die Motoren, er weiß, dass die Finger sich jetzt bewegen. Wenn er eine Osteointegration hat, also sprich, wenn diese Hand mittels eines Knochenankers an seinem Leib befestigt ist, dann spürt er das auch über eine Perzeption, die über den Knochen geht. Und ja, er hat durch den Schaft, der so ja auch auf der Hand oder auf dem Bein drauf sitzt, hat er auch eine Sekundärsensibilität über den Schaft an sich. Also sprich, das spürt er schon, aber er hat diese ganz spezifische Haptik, die man bekommt, über die Fingerspitzen, wenn man so will, das ist schwierig. Vielleicht ein kleiner Nachsatz noch, warum das so ist, weil in einer Fingerbeere, also einfach nur der Fingerspitze an sich, sitzen ungefähr 5.000-6.000 Mechanorezeptoren drinnen. Und das ist so eine Vielfalt an unterschiedlichen Rezeptoren, die jeder einzelne von denen ja im sensomotorischen Kortex verankert ist. Und diese Art von Schnittstelle, das kriegt man nicht mehr so hin, wie man sich das wünscht. Und nicht einmal mit einer, wenn ich das extrapoliere und sage, wo sind wir heute oder wo waren wir gestern, wo sind wir heute, wo werden wir in 10 Jahren sein. Also mit der Technologie, die wir heute haben, lässt sich das nicht hinbekommen.
Wie beschreiben eigentlich Patienten das erste Mal, wenn sie wieder etwas spüren, ihre Hand spüren?
Also ich kann das vielleicht umlegen auf nicht prothetische Patienten, also Patienten, die Körperteile verloren haben, die wir resensibilisieren und dann langsam kehrt die Sensibilität in dieses Teil zurück, dann ist das für alle immer ein extrem positives Phänomen. Also die Tatsache, dass man einen Verlust der körperlichen Integrität wiederhergestellt hat, mit was für einer Art auch immer, ob das jetzt biologisch oder mit einer mechatronischen Hilfestellung ist, ist für alle diese Patienten ein sehr befriedigender Moment. Also wenn sie zum Beispiel dann wieder ein Glas Wasser greifen können oder wenn sie dann etwas Besonderes spüren wieder, dann ist für sie das tatsächlich ein besonderer Moment. Ja.
Die Sprache in der Bionik hat ja fast poetische Qualitäten. Muskeln, die neu lernen, Nerven, die sich erinnern. Aber genau eben das passiert bei Ihren Projekten, wenn Sie Nerven buchstäblich neu vertraten. Sie zeigen damit, dass die Spendernerven einen funktionslosen Muskel im Armstumpf wieder aktivieren können. Wie funktioniert das?
Also, das ist, wenn Sie einen Arm verloren haben, dann sind die Nerven ja immer noch vorhanden. Nur die enden in einer Narbe, weil der ganze Arm ist ja weg. Das heißt, das Hirn ist theoretisch fähig, einen ganzen Arm zu bedienen, aber es fehlt das biologische Endorgan. Und was wir dann machen, ist, wir nehmen diese Nerven wie in einem Schaltkasten in einem Haus und verdrahten diese Nerven neu in Muskeln, die noch im Bereich des Amputationsstumpfes vorhanden sind. Das kann sein ein Bizeps zum Beispiel oder ein Trizeps, das sind Muskeln, die Menschen kennen. Und dann wird dieser Nerv dort in diesen Muskel hinein verpflanzt und dann wachsen diese Nerven in diesen Muskel hinein. Und wenn der Patient dann denkt an Bewegungen der Hand, weil das ist ja ein Nerv, der ursprünglich in die Hand ging, dann beginnt der Muskel plötzlich sich zu bewegen, so wie der Patient an Handfunktion denkt. Also theoretisch könnte ein Bizeps, also ein ganz ein dummer Muskel, der den Ellbogen auf und ab bewegt, dann neuronale Informationen widerspiegeln, die eigentlich für kleine Fingerbewegungen verantwortlich sind. Und mit diesen Signalen können wir dann eine Prothese so steuern, dass er dann eben wieder seine Hand und seine Finger bewegen kann.
Sie haben das einmal so beschrieben, denkt der Patient an eine komplexe Handbewegung, der Finger spielt gewissermaßen der Bizeps Klavier. Ne?
Und das ist tatsächlich auch so, und wenn wir die mechatronischen Teile dazu hätten, die das auch übersetzen könnten, dann wäre das auch möglich. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass, so wie ich schon sagte, die Sensibilität ein wesentliches Element ist in der Bewegungskontrolle, der Finger zum Beispiel, dass ohne die Sensibilität diese Präzision der Bewegung auch nicht wirklich umgesetzt werden kann. Also zum Beispiel, wenn Sie mit Glenn Gould, den berühmten Pianisten, reden, dann hat er mal gesagt, dass sein erster Klavierlehrer ihm gesagt hat, die Art und Weise, wie er die Taste anspielt, ist wichtiger, also sprich, wir dass die Interaktion vom Finger mit der Taste, und das ist ein Gefühls, das ist etwas, was von der Sensibilität abhängt. Das ist ähnlich, wie wir am Mikroskop sitzen und einen Knopf machen mit einem Faden, der dünner ist als ein Haar eines Menschen. Diesen Faden, den spüren Sie fast nicht, aber ja, Sie spüren ihn doch. Und diese Bewegungen, die Sie mit den Fingern durchführen, machen Sie deshalb nur so fein, weil Sie den Faden wahrnehmen. Das geht mit einem Roboter zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie haben einen Da Vinci und Sie tun da irgendwas mit so diesen Roboterarmen machen, das geht Ihnen völlig verloren.
Sie haben auch in einem Interview mal gesagt, das Faszinierende für Sie als junger Arzt war, wie Sie gesehen haben unter dem Mikroskop, dass Sie zwei Nerven zusammen genäht.
Ja, ja. Das ist auch unglaublich toll. Ich habe jetzt am Wochenende, aus verschiedenen Gründen, habe ich die Arbeit gelesen von einem Physiologen aus dem Mittelalter, und der hat mit dem ersten Mikroskop vom Hooke, Robert Hooke, das war ein Zwei-Linsen-Mikroskop, hat er das erste Mal einen Nerven im Mikroskop gesehen. Und wenn man weiß, was in so einem Nerven alles drinnen steckt und dass man das chirurgisch manipulieren kann, das ist schon echt unglaublich. Ja.
Wie nah wir so eine Prothese sind, die einzelne Fingerbewegungen ganz exakt umsetzen kann.
Also ich glaube, mechatronisch geht das. Also es gibt Hände, die einzelne Finger bewegen können. Signaltechnisch, glaube ich, geht das auch. Also wir haben inzwischen genug Expertise, dass wir einzelne Finger bewegen können. Ich glaube, die große Problematik ist die Koordination und die Art und Weise, zum Beispiel, wenn ich so eine Brille nehme, ist, dass das Gefühl, wie wir diese Brille in die Hand nehmen, ein wesentlicher Faktor ist der Bewegung der Finger an sich. Das kriegt man normalerweise nicht mit, aber fast alle Bewegungen, die wir durchführen, führen wir durch in einem Konzert der Sensibilität. Also wir schauen ja nicht einmal hin, sondern wir bewegen uns in die Nähe des Objektes, dann spüren wir das und dann machen wir diese Bewegung. Sie verstehen, was ich meine? Das heißt, ohne das Gefühl wird die Bewegung dann sehr holprig, holzig, eckig. Ja, es ist nicht diese Fluidität, die wir uns wünschen, weil die abhängt davon, wie wir mit unserer Umgebung in Kontakt treten. Und das ist am Ende ein haptisches Phänomen. Also es gibt, also der Grund, warum ich auch über das ein bisschen mehr Bescheid weiß, ist, weil einer unserer Forschungspartner, der Antonio Bicchi vom IIT in Italien, der hat eine sogenannte Softhand entwickelt, und die Softhand arbeitet mit, ist eine Synergiehand, und die Hand, das heißt, sie greift in einen virtuellen Raum, ja, und sobald man sozusagen einen Kontakt hat mit dem Objekt, dann weiß man, aha, jetzt ist es Zeit zuzugreifen. zum Beispiel alle Prothesen, die ich kenne, sind sehr, zum Beispiel die da, ist sehr, die macht auf und zu, that's it. Ja. Aber eine Softhand ist eine, die ist ganz fluide, die ist weich, ja. Ist nicht so kräftig wie die, aber der Vorteil ist, man muss nicht so genau sein. Man greift zum Beispiel auf diesen Schlüsselbund, so, sie sehen, wie einfach das geht. Aber das geht mit der nicht, ja. Weil die kann nur auf und zu machen, ganz präzise, und diese Gelenksbewegungen sind auch ganz genau definiert. Aber das, was das Tolle an unserem Leib als Ganzes ist, dass er ja weich ist eigentlich, ja. Wir sind ja irgendwie so ganz Mollusk, ja. Und auch die Hand ist so. Die Hand ist ja ein weiches Organ. Und das ist der Vorteil von dieser, dass eben die Haptik, also das, was wir spüren, in einem Kontinuum funktioniert, auch mit den Muskeln, die daneben zugreifen. Und ja, am Ende kann die Hand auch ganz hart sein, weil Knochen drinnen sind. Aber an der Oberfläche sind wir alle irgendwie weich. Ja.
Inwiefern verändert die Bionik und die bionische Forschung das, was wir unter Behinderung verstehen? Im Unterschied zu Generationen vor uns?
Der Unterschied ist nicht wirklich dramatisch. Also die Prothesen, die wir, und das ist ein trauriges Fazit eigentlich, also die Prothesen, die wir in den 40er Jahren, also ich rede jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, angepasst haben, sind nicht wesentlich anders von den Prothesen, die wir heute verwenden. Der Unterschied ist, dass wir in Bezug auf die Steuerungstechnik besser geworden sind. Der Unterschied ist, dass wir insbesondere auch an die mechanische Anbindung deutlich besser geworden sind. Also zum Beispiel die Osseointegration, also sprich, dass wir einen Knochenanker ins Skelett des Menschen verwenden können, ist für mich fast noch wichtiger als die Steuerungstechnik, die wir in die Maschine hineinbekommen. Und ich glaube, der große Durchbruch wird erst kommen, wenn wir die Sensibilität irgendwie mit integrieren können. Und da sind wir auf gutem Weg. Also es gibt Konzepte, die wir auch selber in diesem Labor verfolgen, wo wir das mit integrieren. Und ich glaube, wenn dieser Schlüssel sozusagen aufgelöst ist, dann wird sich wieder ein Stück weiter bewegen.
Kommt zum Schluss noch zu einem schwierigen Thema, weil das irgendwie an die Grenzen dessen geht, was man sich im Alltag so vorstellen kann. Große Tech-Konzerne arbeiten an neuronalen Schnittstellen direkt ins Gehirn. Wie stehen Sie da dazu? Wie weit wollen und sollen wir da gehen?
Es ist ein unheimlich spannendes Thema. Ich bin sehr zögerlich, ja, vielleicht sehe ich das zu kritisch, aber zum Beispiel, wenn ich einem Interview von Elon Musk höre, wo er zum Beispiel dann sagt, diese 10 Finger, die wir haben, sind nichts anderes als Fleischwürstel und wir werden das demnächst viel besser können mit mechatronischen Händen, da muss ich vehement widersprechen. Muss dazu sagen, ich bin ein Arzt und ich sehe Patienten mit Extremitätendefekten und keiner der Patienten, die ich habe, würde sagen, diese prothetische Hand, Herr Professor, die ist viel besser als meine Originalhand. Und tatsächlich, man glaubt's ja nicht, es kommen ja Leute hier in diese Infrastruktur und die sagen, gehen Sie, Herr Doktor, können Sie nicht meine Hand abschneiden und mir so eine tolle bionische Hand geben, weil die ist viel kräftiger oder kann was auch immer. Aber das ist ein Blödsinn. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die wir irgendwie auch rüberbringen müssen, ist, dass in Bezug auf Cyborgs oder die Idee, dass wir in 10 Jahren oder, weil die Leute reden von Zeiträumen, die für mich völlig skurril sind, dass wir sozusagen eine Langlebigkeit erreichen, weil wir uns in technologischen Artefakten wiederfinden werden oder viel wohler fühlen werden als in unserem Leib, den wir haben. Ich glaube, das ist absolut die Utopie. Das ist nicht realisierbar, nicht realistisch und das, was Elon Musk mit seinem Neuralink macht, das sind Sachen, das ist Brain-Machine-Interfacing. Das hat Andy Schwartz schon in den 80er Jahren gemacht und das ist nichts anderes als das, was heute gemacht wird. Und es ist nur, wenn man sieht dann da einen kleinen Computer, der am Kopf herumoperiert und man denkt sich, das ist so wie in den Filmen, die man gesehen hat. Aber es ist de facto, ist die Steuerungstechnik, die man vom zentralen Nervensystem an der Hirnrinde abgreifen kann, um nichts besser, im Gegenteil, das ist meine Überzeugung, als das, was wir an Muskel abgreifen können. Das heißt, von der von dieser Idee, dass wir in ein paar Jahren, sozusagen um die Ecke, wir uns in einem technologischen Ambiente wohler fühlen werden oder tatsächlich ein Zuhause haben werden das ist eine Utopie.
Was treibt Sie persönlich an, weiter in diesem Gebiet, an dieser Grenze zu forschen?
Die menschlichen Schicksale, mit denen ich fast jede Woche zu tun habe.
Die Chirurgie ist kein Beruf, sie ist eine Leidenschaft. Das spiegelt den Pioniergeist von Oskar Aßmann ganz gut wider. Danke für Ihre Zeit und dass Sie uns haben teilhaben lassen an der bionischen Welt.
Super, danke herzlich.
Professor Oskar Aßmann und sein Team von der MedUni Wien zeigen, dass Bionik keine Zukunftsmusik ist, sondern gelebte Gegenwart. Mehr über seine Arbeit finden Sie auf der Website der Medizinischen Universität Wien.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen Sie sie doch mit jemandem, der ebenfalls Interesse daran haben könnte. Oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Wir schätzen Ihre Unterstützung sehr. Das war der Hörgang MedUni Wien. Der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der MedUni Wien.